Es ist mittlerweile Mitte Mai und wir stehen unmittelbar vor dem Pfingstwochenende. Wir haben in dieser Folge für euch über den Schedule der Saison 2024 der 49ers gesprochen. Wir haben das All-Chapter-Meeting und die Vereinsgründung von The Niner Empire Germany e.V. thematisiert. Wir haben über den aktuellen Stand der Reise kurz gesprochen und es gibt auch noch ein paar Updates rund um das Team. Also viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Herzlich willkommen mitten in der Offseason zu einer neuen Folge des NEG Outside Zone Talks. Und da diese Woche von der NFL der Schedule für die Saison 2024 released wurde, wollen wir heute mal hauptsächlich über dieses Thema ein bisschen sprechen. Und dafür begrüße ich ganz herzlich den Simon.
Guten Tag.
Und Servus nach Wien, Lukas.
Servus, David.
So, wir haben ja so ein bisschen auch die letzten Wochen eigentlich darauf hingefiebert, was das Thema Schedule Release so ein bisschen betrifft. Jetzt ist er raus. Wir reden ja gleich nochmal ein bisschen drüber, wie wir das auch so persönlich einschätzen, aber das erste Gefühl war schon ein bisschen mauer, als ich eigentlich gedacht hätte, sowohl was die Terminierung als auch die Gegner zu bestimmten Zeitpunkten betrifft. Ich denke, die Preseason können wir relativ schnell abhaken. Wir spielen gegen die Titans, gegen die Saints und gegen die Raiders und haben zeitgleich dann natürlich auch mit den New Orleans Saints die Joint Practices direkt vor der Saison und starten dann, das ist ja dann schon einige Tage auch vor dem Schedule Release veröffentlicht worden, mit einem Night Game gleich gegen die New York Jets. Geht also gegen Aaron Rodgers und auch gegen Robert Saleh. Das zumindest ist doch erstmal ein guter Start in die Saison. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie bewertet ihr denn gerade so ein bisschen den Saisonstart, die ersten Spiele? Hart oder ist ein smoother Start?
Ja, also ich finde, das ist ein guter Start. Die Jets, ich freue mich drauf auf das Spiel gegen die, gerade mit Robert Saleh als Trainer. Mal sehen, wie es mit Aaron Rodgers jetzt auf uns zukommt. Der ist ja höchstwahrscheinlich recovered und wird gegen uns spielen, solange er sich nicht wieder verletzen wird.
Zumindest in seiner Welt
ist er recovered. Ja, genau, auf jeden Fall. Von daher, aber ich denke, so die ersten Spiele, die sehen alle machbar aus und da kann gut was in Bewegung kommen, oder Lukas?
Ja, ich denke auch, also Spiel 1 gegen die Jets ist sicher nicht das Einfachste, aber ich glaube, es ist ein Spiel, wo du auf jeden Fall weißt, was auf dich zukommt. Du kennst den Gegner, du kennst die Systeme. Es ist immer schwer, wenn du in Week 1 gegen zum Beispiel einen Rookie-Quarterback spielst oder gegen einen Coordinator oder Position-Coach, der zum Coordinator wurde, wo du einfach nicht weißt, wo du nicht genau weißt, was der spielt. Und bei den Jets, du kennst Nathaniel Hackett, du kennst Jeff Ulbricht, den Defensive Coordinator der Jets. Und deswegen glaube ich, es ist ein hartes Matchup. Aber man muss auch so sehen, Rodgers hat bei den Jets nicht mehr als 4 Snaps gespielt. Das heißt, er sollte nicht unbedingt perfekt eingespielt sein. Natürlich, es ist immer noch Aaron Rodgers, aber so, dass er wirklich voll integriert ist, dass alles perfekt läuft, kann man einfach im Vorhinein noch nicht sagen. Und es wird werden seine ersten Reps sein seit einem Jahr, wo er nur 4 gespielt hat. Also seit quasi 2 Jahren wirklich Game Reps. Und dann vor allem musst du auch schauen, wie geht er mit der Verletzung um, wie fit ist er wirklich. Also ich glaube, mit den Jets, ich hätte es mir vielleicht doch ein bisschen später in der Saison gewünscht, weil ich nicht sicher bin, weil ich bin mir einfach nicht sicher, ob Rodgers fit bleiben kann. Aber ich glaube, Woche 1 ist schon okay. Und wenn wir dann in Woche 2 schauen, ich meine, wir haben Vikings, wir haben Rams, wir haben Patriots, wir haben Cardinals und dann die Seahawks. Aus dem Stretch musst du eigentlich mit 6-1 rausgehen oder 5-1, weil dann kommen Chiefs und Cowboys. Und dann wird es nochmal richtig schwer. Also ich glaube, die ersten Spiele werden sehr, sehr wichtig. Vor allem das erste Spiel, dass wir einfach mal gleich mal nicht 0-1 starten, weil sonst ist richtig Druck da.
Ja, eine kleine Randanekdote. Aaron Rodgers, du hast gerade die 4 Snaps erwähnt, hat sich letztes Jahr in Week 1 gegen die Buffalo Bills die Verletzung zugezogen. Und derjenige, der ihn getackelt hat, spielt jetzt bei den San Francisco 49ers. Es war nämlich Leonard Floyd, auch wenn er mit Sicherheit das nicht nochmal vorhat. Aber ist sicherlich auch ein Wiedersehen, was Aaron Rodgers gerne in der ersten Woche irgendwie vermieden hätte. Ihr habt es auch gerade gesagt, teile ich eure Meinung aus den ersten 6 Wochen. Wenn man in der Saison wieder voll angreifen möchte, was ja auch das Hauptziel sein wird, dann muss man da mit mindestens 5 Wins am Ende rausgehen. Wenn nicht sogar mit 6, aber wir wissen auch alle, wie schwierig manchmal ein Saisonstart sein kann. Das haben ja gerade die Jahre vor der letzten Saison bei den 49ers auch immer gezeigt, wie wild es sein wird. Und wir dürfen an der Stelle jetzt auch nicht vergessen, in der NFL rund um das Regelwerk hat sich ja doch einiges verändert mit der neuen Kickoff-Rule. Da wird generell sehr, sehr viel los in den ersten Wochen sein in der Liga. Und da müssen auch, da kommt es dann auch einfach drauf an, wie die Special Teams vor allen Dingen performen, weil die dann natürlich so ein Spiel auch gut entscheiden können.
Weil du die Verletzung von Rodgers angesprochen hast mit Leonard Floyd. Bei den Jets ist jetzt auch ein Spieler, der Purdy verletzt hat, damals bei den Eagles mit Hassan Reddick. Also es ist wirklich so ein Full-Circle-Moment. Also beide treffen auf die Spieler, die sie verletzt haben. Ich meine, das ist jetzt keine schöne Statistik, aber ich finde, sollte zumindest angesprochen werden.
Mit dem einzigen Unterschied, dass Brock Purdy natürlich eine komplette Saison danach auch wieder gespielt hat und mit Raps auch auf dem Feld stand und vor allen Dingen auch mit seinem Team, den 49ers. Und du hattest es vorher ja erwähnt, es waren gerade mal 4 Snaps bisher überhaupt bei den Jets für Aaron Rodgers. Ja, was noch aufgefallen ist, auf jeden Fall beim Schedule, wir haben nur 2 19-Uhr-Spiele. Ist erstens dem geschuldet, dass wir nur 8 Auswärtsspiele diese Saison haben und dafür 9 Heimspiele. Das switcht ja immer pro Saison. Und dadurch, dass wir 6 Night Games insgesamt haben, das sind Heimspiele gegen die Jets, Cowboys, Rams und Lions und auswärts jeweils in Seattle und bei den Buffalo Bills. Und die Bills wären ja auch ein Kandidat gewesen eigentlich für ein 19-Uhr-Spiel an der Ostküste beziehungsweise im östlichen Bereich einfach der USA, sind es jetzt im Endeffekt nur 2 geworden und das ist dann das Spiel bei den Vikings und bei den Tampa Bay Buccaneers. Was ich aber sehr scheiße, muss ich an der Stelle auch sagen, finde, ist, wir sind unter den Top 5 der Teams, die am weitesten reisen diese Saison. Da sind wir natürlich regelmäßig, alleine dadurch, dass wir im Nordwesten der USA ansässig sind. Und wenn wir einmal an die Ostküste fliegen, wissen wir selber, wie lange man da manchmal fliegt und was das für Distanzen sind. Also New York, San Francisco ist ja die gleiche Distanz wie New York nach Europa, irgendwie Paris oder Amsterdam fast. Aber bei 8 Auswärtsspielen und ohne International Game trotzdem irgendwie unter den Top 5 zu sein, finde ich schon sehr hart, weil wir hatten es in der Vergangenheit ja sehr oft, wenn wir irgendwie in New York 2 Spiele hatten, dass man das dann Back-to-Back bekommen hat, auch von der NFL. Das ist jetzt hier in Florida nicht passiert. Also wir fliegen nach Tampa und nach Miami dann nochmal kurz vor Weihnachten. Da sind ein paar Spiele dazwischen. Da hätte ich schon irgendwie erwartet, dass wir dann dort bleiben können, weil das haben die 49ers in der Vergangenheit ja auch gemacht, dass sie dann eine komplette Woche in dem Bundesstaat oder zumindest an der Ostküste geblieben sind. Und das sind natürlich Reisestrapazen. Wie seht ihr das, Simon? Meinst du, das ist ein Nachteil jetzt für die Saison oder die 49ers sind da eigentlich schon dran gewöhnt?
Ja, ich meine, vorteilhaft ist es nicht, ne? Auf der anderen Seite, du hast schon gesagt, wir sind es irgendwie gewohnt. Wir haben irgendwie jedes Jahr diese Thematik, dass wir unter den Top so und so Teams sind mit den meisten Reisebedingungen oder meisten Reisekilometern. Eine gute Sache ist das nicht. Ne? Es ist schön, wenn man irgendwie schnell nach Hause kommt oder auf dem eigenen Platz trainieren kann, ohne dass man 6 Stunden Flug vor sich hat. Aber wenn man sich die letzten Jahre anguckt, das Team funktioniert super. Der Fokus ist ja auch in der Free Agency darauf gewesen, verletzungsfreie Spieler zu holen. Also ich hoffe, die können die Strapazen einfach ganz gut ab und ja, drüber beschweren kann man sich jetzt sowieso, wenn man will, aber bringt tut's nichts. Wir müssen mit diesem Schedule leben. Ich meine, wir Deutschen leiden ja ein bisschen mit, indem wir nachts relativ viel aufstehen müssen, um die Spiele zu gucken. Wir haben ja auch keine erholsamen Nächte. Von daher, ja.
Außer wir hätten uns ein Team an der Ostküste ausgewählt. Dann wären wir sehr oft im 19-Uhr-Slot, ne?
Das ist richtig, aber wer möchte das schon?
Das ist auch wieder wahr. Wie sieht's bei dir aus, Lukas?
Also was ich so gehört habe zu den Back-to-Back-Games ist, dass wir das nicht mehr wollen, einfach nicht mehr so lange von der Familie weg sein wollen. Vor allem Coaches, Spieler haben das irgendwann mal bestätigt. Und deswegen gibt es einfach diese Back-to-Back-Games nicht mehr. Aber ich finde, also ich glaube, wenn ich jetzt nachdenke, einen längeren Flug als San Francisco, Miami in der USA sollte es nicht geben. Also es ist schon alles andere als günstig.
7 Stunden fliegst du. Ich habe den ja selbst Dezember 21 oder wo, wie das war, bin ich selbst von Miami nach San Francisco geflogen. Ja.
Das sollte es innerhalb der USA keinen längeren geben. Und ich finde, da ist es schon so, dass wenn du dann Tampa vor allem noch hast, ist ja vielleicht eine Stunde kürzer Tampa, ist es halt schon angenehm, wenn du es verbinden kannst. Vor allem, wenn du es im Dezember hast, wenn du dann ein bisschen ins Warme reinkommst. Das wäre auch schön zum Anfliegen gewesen für uns, muss ich sagen. Ja. Da bin ich auch etwas traurig, dass wir da kein Back-to-Back-Game in Florida haben. Das hätte ich auf jeden Fall mitgenommen.
Das unterschreibe ich zu 100%.
Und ja, aber sonst zum Reisestress, ich weiß nicht. Ist es vorteilhaft? Nein. Ist es ein Riesennachteil? Jein. Also natürlich, es wird jetzt nicht entscheiden, ob wir Super Bowl gewinnen oder nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich fand noch interessant, das hat auch David Lombardi geteilt. Es gibt ja seit 22 Jahren, wird ja so ein sogenannter Rest Differential berechnet. Also quasi, wie viele Tage man zwischen den Spielen frei hat, um einfach sich zu erholen. Und da haben die 49ers mit der Saison im letzten Jahr und diesem Jahr sind wir da unter den Top 7 in den letzten 22 Jahren. Also haben wir die wenigste Zeit, um uns von den Spielen wieder auszukurieren. Und dieses Jahr sind wir jetzt auf Platz 3 in den letzten 22 Jahren gelandet. Die letzte Saison waren wir dann auf Platz 7. Das ist schon ein Unterschied, gerade die letzten 2 Jahre, das merkt man dann oder kann auf jeden Fall einfach ein Faktor werden. Und deswegen ist zumindest eine andere Sache aber wieder ganz gut gelegt, da würde ich den Schwung gleich hinbekommen, und zwar die Bye Week. Die haben wir in Woche 9. In der NFL ist es ja so, dass die Bye Week zwischen Woche 5 und 14 jeweils an die Teams verteilt wird oder dass mehrere Teams natürlich eine Bye Week haben. Ich habe mal reingeguckt, die Eagles haben die schon in Woche 5, also in der erstmöglichen Woche. Das ist natürlich sehr, sehr früh in der Saison. Du hast dich gerade einmal richtig eingegroovt und eingespielt, hast danach noch eine lange Saison. Die Chiefs dann in Woche 6 schon, spielen danach aber gegen uns. Das ist auch nochmal ein Thema, über das wir gleich sprechen sollten, wie viele Teams eine Bye-Week haben, bevor sie gegen uns spielen. Das ist auch aufgefallen in den letzten Jahren oder in den letzten beiden. Und als Gegenbeispiel gibt es zum Beispiel die Baltimore Ravens, die erst ihre Bye-Week in Week 14 haben. Also da gibt es krasse Gegensätze und da bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, letztes Jahr waren wir auch in Woche 10, bin ich der Meinung, oder 9 auch gewesen. Also sehr mittig in der Saison. Damit können wir doch ganz zufrieden sein. Und da sehe ich bei Lukas gerade schon ein zustimmendes Nicken so ein bisschen.
Ja, Bye-Week Woche 9 ist auf jeden Fall vorteilhaft. Vor allem, du hast es angesprochen, du willst sie nicht zu früh haben. Du kommst gerade rein und dann musst du schon wieder in die Bye-Week. Und wir haben es jetzt, finde ich, perfekt so in der Mitte der Saison, dass die Saison so quasi halbiert wird. Später in der Saison finde ich es auch nicht so besonders gut, weil du einfach mitten in der heißen Phase in der Woche aussetzen musst, während du siehst zum Beispiel dein Konkurrent zieht dir vielleicht ein Spiel weg oder was auch immer. Und deswegen finde ich Woche 9 ist auf jeden Fall vorteilhaft. Es ist genau in der Mitte der Saison. Es ist fast genau zur Trade-Deadline. Das heißt, wenn wir noch jemanden holen, hat er auch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Also ich glaube, Woche 9, 10, 11 sind so die besten Wochen, um eine Bye-Week zu haben.
Ja, da kann ich mich eigentlich Lukas nur anschließen. Gerade auch nach den Spielen gegen die Chiefs, gegen die Cowboys, die ja auch noch relativ hart werden. Das sind ja mit oder sehr große Teams, sehr große Mannschaften im Moment auch. Es ist vielleicht ganz gut, da mal durchzuschnaufen, vielleicht ein paar kleinere Verletzungen auszukurieren und dann nach 8 Spielen nochmal einen neuen Vorsicht zu haben. Also ich glaube, es ist ein ziemlich guter Moment in der Season, wo man eine Bye-Week haben kann.
Gerade wenn man kurz vor der Bye-Week auch gegen die Chiefs und Cowboys spielt, das wären absolute Gradmesser, wahrscheinlich auch für die gesamte Saison dann sein. Und wenn wir uns dann den Schedule nach der Bye-Week angucken, sind da ja schon auch noch ein paar Kracherspiele dabei, ne? Also wir spielen in Lambeau am 24. November, das heißt, da wird es auch schon ein bisschen kühler. Aber die Woche drauf, in Week 13, spielen wir halt am 2. Dezember oder am 1. Dezember in den USA durch die Zeitverschiebung. Bei den Buffalo Bills, also da wird es ja auch schon arschkalt in Buffalo sein und das ist natürlich auch sehr, sehr undankbar, dass dieses Spiel so spät ist. Das hätte ich mir zum Beispiel relativ früh in der Saison gewünscht, damit da nicht so widrige Umstände sind, weil ne, unser Team, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, durch die Facility in Santa Clara immer gutes Wetter, auch im Winter ist es relativ warm, was jetzt auch die Sonnenstrahlen betrifft. Das ist dann schon hart, in so einem Umfeld dort bei den Bills zu spielen. Aber als Gegenbeispiel, wenn ihr euch an das Playoff-Spiel vor 2 Jahren bei den Packers auch erinnert, da sind wir ja auch mit einem Game-Winning-Field-Goal dann rausgegangen und da war es ja auch wirklich arschkalt. Aber Woche 14 bei den zu Hause gegen die Chicago Bears, Caleb Williams, der auch mit Waffen ausgestattet wurde, dann schon ein bisschen eingespielt, ist natürlich eine Zauberkugel, weiß man nicht, in welche Richtung es geht, kann auch unangenehm werden. Rams irgendwie mal nicht an den letzten beiden Spieltagen, sondern schon in Anführungsstrichen Woche 15. Und dann geht's auch nochmal gegen die Dolphins und Lions in Woche 16 und 17. Das wird ein knallhartes Programm in den letzten 6-7 Wochen für die 49ers, wo sich dann sehr, sehr viel auch für die Saison entscheiden wird.
Auf jeden Fall, also vor allem dieser Stretch, Bills, Packers, Rams, Bears, also das sind wirklich harte Gegner, vor allem du fliegst nach Green Bay, ist glaube ich nur 2 Stunden Zeitdifferenz, aber ist auch ein langer Flug, dann fliegst du zurück, musst diesen weiten Weg zurück und dann kommen die Bills ausgeruht aus der Bye Week und wir müssen wieder an die Ostküste fliegen und haben wieder die 3 Stunden Zeitdifferenz, die wir uns umgewöhnen müssen. Also es ist alles andere als angenehm, dieser Stretch. Deswegen umso wichtiger, dass ich, was ich vorher gesagt habe, ist, dass wir uns einfach am Anfang einen Polster rausarbeiten, wo wir sagen können, dass wir in dieses Chiefs-Cowboy-Spiel gehen, dass wir 5-1 stehen ungefähr und dann irgendwie so mit 2 Niederlagen in die Bye-Week gehen. Das wäre so ein Traumszenario von mir.
Also 2 insgesamt, dass man ein Spiel von Chiefs und Cowboys gewinnt, ne?
Das wäre halt schon ein Idealszenario. Und irgendwann müssen wir auch gegen die Chiefs gewinnen.
So sieht es nämlich aus. Wie seht ihr denn diesen Punkt? Es sind jetzt mal wieder 4 Teams insgesamt, die aus einer Bye-Week dann sozusagen gegen uns spielen. Das sind meiner Meinung nach waren es jetzt die Chiefs, die Cowboys, die Bills und die Seahawks jeweils. Das sind 4 Gegner, die in die Woche vorher resten können. Natürlich sehr früh bei den Chiefs in der Saison. Da kann man vielleicht noch als Argument sagen, okay, da spielen wir vorher bei den Seahawks auch Thursday Night. Das heißt, wir haben auch 10 Tage irgendwie zwischen Week 6 und Week 7 dann gegen die Chiefs. Also da ist es dann im Rahmen. Aber das war ja auch schon letzte Saison ein Thema, was das betrifft. Das Teams aus der Bye-Week dann gegen uns spielen und vor allen Dingen jetzt nicht irgendwelche Teams, sondern auch irgendwie auf dem Papier ein Contender sind. Bis auf die Seahawks natürlich.
Das hast du noch sehr, sehr schön gesagt. Also, aber ja, ich meine, erinnere dich an letztes Jahr, wir hatten Spiele gegen die Browns. Wie motiviert waren die Browns ausgeruht, während wir da an die Ostküste kamen, 19 Uhr Spiel hatten. Für die war das wie der Super Bowl, uns zu schlagen in diesem Spiel. Die können sich 2 Wochen darauf vorbereiten. Und dann, ich meine, wir hatten dann noch ein Monday Night Game gegen die Vikings. Währenddessen mussten wir zurückfliegen und die Bengals hatten eine Bye Week. Also dann, wir kamen aus der Bye Week, währenddessen die Jaguars auch. Also wir hatten diesen Vorteil im letzten Jahr nicht. Und dieses Jahr jetzt einfach auch wieder gegen 4 Teams. Ich meine, alleine 11 Teams spielen gegen kein einziges Team, was aus der Bye Week kommt. Und das ist schon krass, diese Differenz. Einfach wir haben 4 und 11 Teams 0 Spiele, wo sie diesen Nachteil haben. Und ich meine, ja, das Chiefs-Spiel finde ich, das ist voll okay, wenn wir Thursday Night spielen. Ist natürlich trotzdem ein kleiner Vorteil für die Chiefs. Nicht ein Riesennachteil, aber es ist halt trotzdem, du spielst gegen die Chiefs, die ausgeruht kommen. Ein Top-Spiel. Und dann kommst du wieder zurück eine Woche später und spielst gegen die Cowboys, die komplett ausgeruht sind. Ist halt einfach nicht ideal, so wie es gelaufen ist. Und wie ich es vorher gesagt habe, du spielst Packers, du spielst Bills und die Bills sind aber ausgeruht, ist halt einfach nicht ideal. Vor allem, das ist ein 50-50 Spiel vom Talent her und dann kann halt in so einem Spiel einfach auch die Müdigkeit im 4. Quarter entscheiden und das ist halt einfach ärgerlich, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen auch die Gedanken, die ich mir in den letzten Tagen gemacht habe. Und ich würde vielleicht, um das Thema so ein bisschen abzuschließen in Richtung Schedule Release, weil wir dann natürlich jetzt auch schauen, wie sich das Team bis dahin entwickelt. Und so eine Saison, wissen wir alle, die entwickelt sich auch während der Wochen einfach und kann einen ganz anderen Drive dann auch bekommen, dass wir vielleicht dann auch in diese Spiele selbstbewusster oder weniger selbstbewusst reingehen. Da wissen wir ja alle, dass Football da auch immer eine Sache des Momentums auch ist. gibt es denn bei euch ein Spiel, worauf ihr euch am meisten freut oder wo ihr jetzt gesagt habt, das ist eine richtig geile Ansetzung? Klar, die Gegner standen vorher schon fest, aber jetzt in Kombination mit Gegner, irgendwie Zeitpunkt und Uhrzeit, vielleicht auch jetzt, was den Slot an dem Spieltag anbetrifft, da würde ich Simon jetzt erstmal den Vortritt lassen.
Ja, also wahrscheinlich würde ich jetzt tatsächlich sagen, die beiden 19-Uhr-Spiele, einfach weil sie für Watch-Partys einfach relevant sind. Und ich mich freue, ein paar Leute da zu sehen. So von dem Spiel selbst, von dem Schedule, die Chiefs. Einfach als Super Bowl Replay nochmal, dass man da vielleicht die Chance hat, denen zu zeigen, okay, wir können euch schlagen. Das ist zwar mitten in der Saison, aber das ist vielleicht auch ein guter Moment, um zu zeigen, wir haben die Moral und wir bauen da jetzt drauf auf und tanken nochmal richtig Energie, um zu zeigen, wir sind eigentlich da, wo wir hinwollen.
Wie sieht es bei dir aus, Lukas?
Bei mir ist es ein Gegner. Wir haben, ich glaube, 4 Tage vor dem Schedule Release gesprochen und ich habe gesagt, das wäre mein Traum-Szenario, zu diesem Spiel zu fliegen, und das ist in Woche 1 gegen die Jets, weil ich einfach das Matchup so gerne habe. Mit Aaron Rodgers, mit diesem super talentierten Jets-Team, mit Robert Saleh. Es ist einfach so viel drin in dieser Partie. Und ich finde, vor der Saison, wo das Schedule einfach nicht feststand, war das für mich das Matchup, was mich am meisten interessiert hätte. Aber wenn ich jetzt noch weiter in die Saison schaue, der Stretch, Bears gegen und dann gegen die Rams, Thursday Night Football, was vielleicht Division-entscheidend sein kann, vielleicht auch First-Seed-entscheidend sein kann, das ist für mich auch ein richtig geiler Stretch. Vor allem so 2 Heimspiele hintereinander. Bears mit Caleb Williams könnte auch ein super spannendes Team einfach werden.
Ja, das hast du auch gerade angesprochen. Wir haben ein paar Stretches hintereinander. Wir haben die Patriots und die Cardinals Ende September, Anfang Oktober mit 2 Heimspielen in Folge. Wir haben danach oder dazwischen kurz das Thursday Night bei den Seahawks. Übrigens wieder Thursday Night, wie an Thanksgiving letzte Saison, als wir ja dort vor Ort waren. Also auch schöne Geschichte. Chiefs Cowboys, und du hast es gerade gesagt, wir haben dann nochmal die Bears und Rams. Also wir haben mehr Stretches zu Hause mit 2 2 Heimspielen als auswärts. Und bei mir ist es wahrscheinlich, ich habe da vorhin im Auto drüber überlegt, doch das Heimspiel gegen die Cowboys jetzt, weil es auch ein Night Game ist und die Spiele gegen die Cowboys ich persönlich auch immer sehr, sehr schön finde. Nicht nur, weil einer meiner Kumpels hier aus Braunschweig Cowboys-Fan ist und ich den gerne verzweifeln sehe neben mir, weil die Spiele ja in letzter Zeit immer sehr gut für uns ausgegangen sind. Aber das finde ich auch. Und ich muss sagen, Chiefs, also ja, ich will natürlich den Win jetzt auch für den Rekord für die Saison, aber mir wäre es lieber, wenn der erste Sieg, wenn er kommt, dann auch im Super Bowl irgendwann wieder ist. Wobei ich das auch gerne vermeiden wollen würde, dass wir überhaupt im Super Bowl nochmal gegen die Chiefs spielen. Man kann dann auch langsam mal wieder gegen jemand anders spielen, damit es dann einfach vielleicht auch endlich anders ausgeht.
Einfach reinkommen, egal gegen wen. Da bin ich schon zufrieden.
Aber ja,
Spiel in der Regular Season, da habe ich mehr Angst als Vorfreude, muss ich sagen.
So, und Simon, du hast es angesprochen, das ist natürlich sehr bitter mit den 19-Uhr-Spielen, dass wir dann nur 2 haben, gerade weil wir ja auch im Niner Empire Germany da sehr gewillt sind in den einzelnen Chaptern, durch die Reisen, durch die Partys, die wir zentral hatten, dass wir da irgendwie ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, gerade in der letzten Saison, und jetzt haben wir nur 2 Möglichkeiten, um überhaupt Watch-Partys anzubieten. Wir werden jetzt die Offseason natürlich auch dafür nutzen, uns Gedanken darüber zu machen, wo wir die Spiele gemeinsam schauen können. Es wird wahrscheinlich einen Mix aus bundesweiten und Chapter-Veranstaltungen auch geben, weil es auch blöd, wenn man zu beiden 19-Uhr-Spielen eine bundesweite Veranstaltung anbietet und die Chapter unter sich dann nicht gucken können. Da werden wir sicherlich eine Lösung für alle finden. Eine Sache steht aber schon definitiv fest. Wir machen im Niner Empire Germany immer einen sogenannten Season Opener. Jetzt bietet sich das Spiel gegen die Jets nicht unbedingt mit 2:15 an Kickoff sozusagen an, um eine Watch Party anzubieten. Deswegen machen wir das dann in Week 2 mit dem Auswärtsspiel bei den Vikings. Da wird das Chapter aus Nordrhein-Westfalen diesmal den Season Opener des Niner Empire Germany austragen. Da sind wir jetzt gerade einfach in einer Debatte, wo das genau stattfinden wird, und werden euch auch jetzt frühzeitig, wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen, dann auch über den Ort und die Zeit dann auch einfach informieren, damit ihr das schon mal dick und fett in euren Kalendern dann auch eintragen könnt, weil so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Und das zweite Spiel ist auch zeitgleich zu dem Germany Game. Wir haben wieder Glück, dass quasi wir um 19 Uhr am Tag des Germany Games wir ein Spiel haben, wenn wir in Tampa Bay spielen. Auch da haben wir ein paar Gedankenspiele, wie wir das Ganze angehen wollen. Da wissen wir aber jetzt erstmal noch nichts Näheres. Also, werdet aktiv, habt Bock, tragt euch vor allen Dingen die beiden 19-Uhr-Spiele schon mal in euren Kalendern ein. Und hier der Appell von uns, seid reisewillig und kommt zu unseren Watch-Partys, die wir dann auch anbieten werden. Und es werden höchstwahrscheinlich bei beiden Spielen nicht nur ein oder es wird nicht nur ein Angebot zu den Watch-Partys geben. Ja, dann würde ich den Schwenk einmal zu unserem All-Chapter-Meeting jetzt vergangenes Wochenende in Karlsruhe bringen. Da haben sich ja über 60 Leute aus dem Niner Empire Germany getroffen, dort quasi die Jahreshauptversammlung in dem offiziellen Teil abgehalten, aber auch dann natürlich bei Speis und Trank, bei Flag Football, bei einem Kicking Contest und bei ganz vielen Gesprächen, einem Bowling-Abend über das Wochenende verteilt, vernetzt und kennengelernt. Es waren aus fast allen Chaptern auch Leute da. Da möchte ich ein Chapter hervorheben, weil das jetzt neu gegründet wurde. Das ist das Hamburg Chapter. Wir haben seit rund einem Monat jetzt auch in Hamburg ein Chapter des Niner Empire Germany. Ihr findet dieses Chapter mittlerweile auch auf Instagram. Die Personen, die dort aktiv sind und das gegründet haben, freuen sich natürlich über Zulauf und Zuwachs, also gerne dort melden. Gilt natürlich auch für alle anderen, die diesen Podcast hören und noch nicht dem Niner Empire Germany angehören, weil wir kennen ja unsere Mitgliederzahl im alten Niner Empire Germany, sage ich mal so. Die ist nicht kongruent zu unseren HörerInnenzahlen. Also uns hören mehr Leute als Mitglied im Niner Empire Germany sind. Das heißt, da draußen gibt es noch viele, die noch nicht den Weg zu uns gefunden haben. Also überlegt diesen Schritt, weil wir letzte Woche Samstag die Gründungsversammlung zeitgleich auf unserer Jahreshauptversammlung hatten, um den The Niner Empire Germany e.V. zu gründen, um den ganzen professionellere Strukturen zu geben, damit wir ein eigenes Konto eröffnen können, damit wir auch die Reisen besser organisieren können, damit nicht Privatpersonen immer mit ihrem Vermögen irgendwie Geld auslegen für Partys, für Reisen, für andere Dinge. Einfach damit wir eine richtig schönere und bessere Struktur haben und das Ganze ein bisschen aufgeteilt wird. Was heißt das jetzt für alle bisherigen Mitglieder? Erstmal noch gar nichts, weil die Gründungsversammlung hat jetzt am Samstag stattgefunden. Wir müssen jetzt beim Amtsgericht in Berlin, weil dort der Sitz des Vereins sein wird, erstmal mit einem Notar sozusagen das Gründungsprotokoll einreichen und den Verein eintragen lassen. Dann werden wir parallel dazu auch ein Konto eröffnen, wo dann auch die Mitgliedsbeiträge, die es in Zukunft geben wird, das sind aber nur 5 € im Jahr, man darf aber gern auch mehr spenden oder einen Mitgliedsbeitrag leisten, um Steuerberater und bestimmte Veranstaltungen und Merch von uns so ein bisschen auch zu finanzieren. Alle alten Mitglieder müssen dann aber nochmal eine neue Beitrittserklärung für den neuen e.V. auch abgeben. Da würden wir uns aber in ein paar Wochen erst bei euch melden, weil erst wenn wir ein Konto haben, erst wenn wir auch ein Mitgliedersystem haben, wo wir diese Daten einpflegen können, dann gehen wir auf die Chapter und auf euch alle zu. Also könnt ihr erstmal beruhigt schauen und müsst gar nichts machen. Da würden wir dann einfach an euch herantreten, was das ganze Thema betrifft. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn erstens alle alten NEG-Mitglieder natürlich auch in den neuen e.V. kommen und alle, die den Podcast hören und noch nicht im NEG sind, bitte dann auch bei uns Mitglied werden und auch das NEG mitgestalten. Die zweite Sache, die wir jetzt fernab des Teams hier noch ansprechen wollten, ist das Thema Reise. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das irgendwie nicht so terminiert wurde, wie wir uns das gewünscht hätten, gerade was Teams, aber auch die Termine betrifft. Und deswegen müssen wir, und das sind hauptsächlich so Lukas, Lars und ich, die ja auch letztes Jahr so ein bisschen den Hut für die Reise auf hatten, da jetzt selbst auch nochmal privat gucken, beruflich, familiär, aber auch wegen Uni, aber auch wegen finanziellen, welches Spiel oder vielleicht auch welche Spiele, weil wir haben ja mehrere Stretches mit dabei, mit 2 Heimspielen in Folge, da jetzt schlussendlich in Frage kommen. Wir haben da schon eine Idee, aber müssen da jetzt noch ein paar Sachen abklären. Deswegen alle, die jetzt den Podcast hören und sich auch für den Reiseverteiler angemeldet haben, ihr könnt entspannt und beruhigt sein. Wir haben keinerlei Zeitdruck, da die Tickets eh erst Anfang Juni in den Verkauf gehen. Wir ein Vorkaufsrecht haben und das auch abgesichert haben. Wir werden aber in den kommenden Tagen da definitiv irgendeine Entscheidung herbeiführen und uns dann natürlich bei euch melden. Ihr könnt das aber ganz entspannt angehen. Einen kleinen Hinweis haben wir an der Stelle noch, weil viele von euch jetzt gleich nach Tickets geguckt hatten, nach dem Schedule-Release, auch für andere Spiele irgendwie Anfang September gegen die Jets oder kurz vor Weihnachten irgendwie. auch da könnt ihr entspannt dran gehen. Die Preise sind jetzt viel höher, als sie wahrscheinlich dann im Nachgang werden, gerade über Ticketmaster. Das sind gerade alles Tickets von Seasonholdern, also Dauerkarteninhabern, die jetzt vielleicht auch den einen oder anderen Reibach machen wollen. Die Preise sind sehr volatil, die verändern sich im Laufe der nächsten Wochen auch nochmal. Also ihr müsst nicht jetzt ein Ticket kaufen, wenn ihr irgendwie für die Saison 24 einen den Plan habt, ein Spiel zu sehen. Man kriegt es, und das haben Lukas und ich in der Vergangenheit auch gemacht, teilweise sogar am Tag vorher noch Tickets, und manchmal sind die dann auch viel günstiger als vorher. Aber da können wir
oder selbst am Game Day.
Genau, aber da können wir auch an anderer Stelle gerne noch mal ein paar Tipps geben, weil ich mit euch beiden jetzt noch mal ein bisschen drüber sprechen wollen würde, wie euer Eindruck jetzt von unseren Rookies war. Letzte Woche hat auch das Rookie-Minicamp stattgefunden. Was habt ihr so wahrgenommen? Was habt ihr gesehen? Wäre es euch vielleicht auch positiv jetzt noch aufgefallen? Und vielleicht die eine Meldung, es haben jetzt, soweit ich weiß, fast alle Rookies auch ihre Deals unterschrieben. Ich glaube, da fehlen nur noch ein oder zwei Spieler am Ende.
Genau, Ricky Pearsall ist, glaube ich, der Einzige, der noch fehlt von den Draftpicks, die noch nicht gesigned wurden. Und ja, zum Minicamp, ich weiß nicht, wie viele Takeaways man davon haben kann. Ich meine, da spielt ein Quarterback einfach, wirft dort die Bälle, der wird in der NFL nie eine Rolle spielen, auch wenn Tanner Mordecai vielleicht sogar ein potenzielles Backup bei uns hätte. Und deswegen, ich würde da nicht so viel rein interpretieren. Du hast nur 7-on-7s, das heißt, die Linemen spielen gar nicht in Drills gegeneinander. Deswegen schwer zu sagen, und vor allem, es werden viele kurze Pässe in diesen Situationen geworfen. Das heißt, Running Backs bekommen viele Pässe zugeworfen. Isaac Garrando zum Beispiel in den Team Drills 4 Pässe zugeworfen bekommen. Ricky Pearsall sah jetzt in den Team Drills nicht überragend aus, dafür Renardo Green schon. Aber wenn ich mir die Drills, diese Positional Drills angeschaut habe, alle Receiver, und dann sehe ich Ricky Pearsall, sehe ich einfach ein ganz anderes Level. Auch Jacob Cowing viel, viel schneller und smoother und alles als Ricky als alle anderen, also Pearsall und Cowing. Und da muss man einfach nicht viel hinein interpretieren. Also jetzt noch, es ist zu viel zu früh und es wird noch sehr, sehr viel Football gespielt werden.
Mich würde von Simon interessieren, weil du jetzt in der sozusagen Post-Draft-Folge nicht mit dabei warst. Was ist denn dein Lieblingspick gewesen?
Oh, tatsächlich Pearson. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen gehadert mit mir am Anfang. Habt ihr dann aber nochmal eure Folgen, die ihr aufgenommen habt, auch nochmal genauer angeguckt und genauer angehört. Habe auch noch ein paar Videos gesehen und finde, der passt eigentlich ziemlich gut bei uns rein. Und freue mich richtig, wie der in der nächsten Saison bei uns Rollen übernehmen kann.
Ja, ich fand jetzt noch schön, das war ja auch das, was wir so ein bisschen gecallt haben in den letzten Folgen. Brock Purdy und Ricky Pearsall haben sich schon die Zeit genommen und haben schon zusammen Workouts gemacht und sich, also nicht gegenseitig die Bälle zugeworfen, aber Brock Purdy hat mit Pearsall schon zusammen trainiert. Das ist auch das, was wir erwartet haben. Zeichnet ja beide auch so ein bisschen aus vom Work-Ethos her. Und das ist aber schön zu sehen, dass es auch wirklich stattfindet und dass es dann auch nach außen kommuniziert wird, weil die beiden werden sich irgendwo getroffen haben, wo halt keine Medien mit dabei waren, sondern haben das aus eigenen und freien Stücken gemacht. Und das erwarte ich, muss ich an der Stelle auch sagen, von meinem Franchise-Quarterback oder von unserem Franchise-Quarterback, dass er sich natürlich um die Rookie-Receiver kümmert und vor allen Dingen um den First-Round-Pick der 49ers.
Jimmy G hat das nie gemacht, der hat nie zurückgeschrieben.
Stimmt, er hätte nicht mal eine iMessage oder eine WhatsApp geschrieben. Ja, stimmt. Das gut, dass wir das in Bezug auf Jimmy G nicht mehr haben.
Ne? Also, schön, dass wir das Thema jetzt nochmal aufmachen. Finde ich gut.
Ja, ich finde, wir sollten jede Folge einmal Jimmy G ansprechen, einfach nur damit wir es getan haben.
War der die Person übrigens, wo wir den Fifth-Round-Pick noch verloren haben für nächstes Jahr, Lukas?
Ist noch nicht es hat niemand offiziell bestätigt, aber man munkelt.
Ja.
Und er wollte das Geld nicht zurückgeben, der Sack.
Ja, $80,000 würden uns allen gut gefallen, aber in einem Leben eines NFL-Quarterbacks natürlich absolute Peanuts. So, 20. Mai starten auch schon die OTAs. 20. Mai, ich gucke gerade auf den Kalender, das ist ja schon nächste Woche Montag. Da werden wir also vermehrt Leute in der Facility sehen, werden natürlich auch einige Veterans wahrscheinlich nicht mit dabei sein. 4. bis 6. Juni ist dann das Mandatory Minicamp. Und ich würde mit euch nochmal ganz kurz drüber sprechen, sprechen. Ich glaube, letzte Woche war es auch die erste Pressekonferenz oder die richtig ausführliche mit unserem neuen Defensive Coordinator Nick Sorensen. Und ein Takeaway daraus ist, dass er da auch verkündet hat, dass Renardo Green, den du gerade schon angesprochen hast, Lukas, der ja im Minicamp gut aussah, erstmal auf Nickel in den nächsten Wochen gerade im Training eingesetzt wird, bevor er dann später erst irgendwie auch auf Outside wechseln wird.
Spannend, also ja, kann man nicht anders sagen. Ich denke, der Gedankengang dahinter ist einfach, du weißt, was du von dem Outside bekommst, schauen wir einfach, was er Inside kann, und du kannst ihn immer noch Outside stellen, wenn es Inside nicht klappt. Also, wenn das Sinn macht, wie ich das jetzt gerade formuliert habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedankengang dahingehend, und auch einfach, dass du Lenore Outside lassen kannst und dass du den nicht einfach herumschieben musst die ganze Zeit, dass er sich wirklich auf einen Job konzentrieren kann, weil das, was er letztes Jahr gespielt hat mit Base Downs Outside und wenn dann zusätzlicher DB reinkommt, dass er dann Inside rückt, da musst du wirklich alles nochmal viel genauer lernen. Natürlich, es ist gut, wenn du das alles weißt. Das zeigt auch, dass es smart ist. Aber es ist halt trotzdem nochmal richtig viel Verantwortung einfach, wenn du da die ganze Zeit herumgeschoben wirst in der Defense. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man auch dann beide hin und her schieben, je nach Matchup. Das wäre auch ganz spannend. Deswegen, wenn das Inside funktioniert, wäre das doch eine gute Waffe für uns. Vor allem, selbst wenn er nicht spielt von Anfang an, sondern auch einfach, wenn sich mal jemand verletzen sollte.
Wie hast denn du die PK wahrgenommen, Lukas, nochmal in deine Richtung? Also auch so, wie Sorensen sich da so präsentiert hat. Ich finde, alleine der Fakt, dass er das irgendwie auch so aufgeklärt hat und erklärt hat, dass er jetzt erstmal auf Nickel eingesetzt wird und dass sie ihn dahin entwickeln wollen, ist ja jetzt vielleicht auch eine Sache, die Steve Wilks in der Vergangenheit jetzt nicht so offen kommuniziert hätte auf einer PK.
Da ist die Frage, wollte er das überhaupt sagen? Oder ist ihm das einfach nur irgendwie rausgerutscht? Weil Kyle Shanahan wollte es nicht sagen, ein paar Tage davor. Und deswegen, ja, Takeaway von der PK generell, Takeaway von mir war, dass es nichts Besonderes war, ehrlich gesagt. Jedes Mal, wenn Sorensen darauf angesprochen wurde, was ist dein Style, Defense, was werden wir sehen, hat einfach immer nur gesagt, hard attacking, violent, hitting defense. Und das ist für mich, da kannst du nichts rauslesen. Was ich ganz interessant fand, bevor die erste Frage zu Brandon Staley und zu seiner Rolle kam, hat er sie angesprochen und hat er über Brandon Staley gesprochen, wie dankbar er ist, dass er da ist, wie sehr er ihm geholfen hat, wie smart Brandon Staley ist. Aber zu seiner genauen Rolle hat er jetzt auch nichts gesagt. Also er hat einen allgemeinen Überblick über die Defense, hat Sorensen über Staley gesagt. Was das jetzt genau heißen soll, gibt sehr viel Raum zum Interpretieren, finde ich. Aber generell Sorensen als Typ, finde ich, merkst, also ich fand es ganz interessant, Tim Kawakami und Matt Barrows waren in dem Podcast von ihnen nicht sehr positiv nach der PK, einfach so von dem Auftreten im Medien gegenüber. Ich fand, du hast gemerkt, der kann auf jeden Fall eine Gruppe animieren, der hat eine gute Energie, der wird die Leute sicher mitnehmen können, und die Frage ist dann, wie ready ist er fachlich, weil das wissen wir einfach nicht, weil er es noch nie davor getan hat, und da ist es jetzt auch schwer, irgendwie herum zu diskutieren, zu spekulieren, kann er das, weil wir werden es erst sehen. Und das Gute ist, wir sind abgesichert mit Brandon Staley. Falls es nicht klappt, falls er Probleme hat, die andere Frage ist, ja, wie viel Vertrauen hat man in ihn, wenn man ihm einen Staley an die Seite stellt? Also es ist sehr, sehr viel Raum zu Spekulationen.
Ja, und das werden wir ja dann spätestens irgendwie in Woche 3, 4 oder so, wenn es zu den Rams oder zu Hause gegen die Patriots geht, werden wir dann ja schon ein besseres Bild dann einfach darüber haben. So ist das nun mal, wenn man einen Wechsel auf der Stelle des Defensive Coordinators hat. Ein Takeaway noch vom Rookie Minicamp ist, dass da ja auch Spieler nochmal eingeladen wurden, mitzutrainieren. Und da hat ein Defensive Liner, Shaquille Brown, anscheinend so gut überzeugt, dass für den jetzt auch noch Platz auf dem Roster gemacht haben, wohlgemerkt auf dem 90er-Roster, und ihn gesigned haben. Außerdem ist noch Veteran Offensive Lineman Chris Hubbard zu den 49ers gesigned worden. Und hast du da zu Hubbard noch was, Lukas?
Ich kann dir ganz kurz was zu beiden geben, also kurz zu Hubbard. Hubbard ist jemand, der zu Hubbard kann ich noch kurz was sagen. Der ist ein Right Tackle, wird aber auch vermutlich Left Tackle spielen können, also eher so ein Swing Tackle mäßig. aber jemand, der letztes Jahr überraschend gut performt hat bei den Titans, sich dann aber verletzt hat und deswegen so spät noch zu haben war auf dem Markt, weil sich einfach Teams noch wegen den Medicals ein bisschen Sorgen gemacht haben und gewartet haben, bis der wirklich fit ist. Also bei den Titans, ich habe ein bisschen gehört, wenn man einen Titans-Fan fragt, was er zu ihm sagt, würden die uns sagen, eine angenehme Überraschung gewesen letztes Jahr von der Bank, ein solider Mann, und ich glaube, der kann auf jeden Fall für das 53-Man-Roster sogar eine Rolle spielen als Backup, weil zum Beispiel Matt Pryor war letztes Jahr unser Backup-Right-Tackle. Ja, es war Matt Pryor, jetzt muss ich kurz nachdenken, und der ist zum Beispiel jetzt nicht mehr da und den hat man jetzt auch nicht wirklich ersetzt. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man eine Rolle für ihn findet, und zu Shaquell Brown, Defensive Tackle, sehr explosiver Mann, super Athlet, sehr, sehr roher Spieler, wenig Production im College. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz so genau an den letztes Jahr erinnern, wie ich ihn gesehen habe, aber was Athletik angeht, von diesem Draft-Profil, 40-Yard-Dash, Short-Area-Quickness, also 10-Yard-Shuttle, 20-Yard-Shuttle, 10-Yard-Split, sorry, ist er sehr, sehr gut, also sehr, sehr viel Athletik, auf die man aufbauen kann.
So, und dann gibt es noch zwei weitere Personalien, die in den letzten Tagen Thema waren. Das ist zum einen, dass unser ehemaliger oder jetzt Free Agent oder beziehungsweise nicht mehr Free Agent, Ross Dwelly, zu den Falcons gesigned wurde. Wer das vielleicht so ein bisschen verfolgt hat, auch im Social-Media-Bereich bei George Kittle, der hatte ja schon doch natürlich durch den Tight End Room, den die sich geteilt haben, zu Ross Dwelly als auch zu Charlie Warner ein sehr enges Verhältnis. Man hat sich nochmal Gebühren von denen auch sowohl in dem Posting als auch in der Insta-Story dann von denen verabschiedet. Also da haben wir einen Wechsel definitiv im Tight End Room jetzt für das kommende Jahr, aber hatten wir ja in der Roster Prediction und nach dem Draft und der Free Agency auch so ein bisschen predicted, oder dass es jetzt auch Zeit ist, irgendwie da mal neue Leute an den Start zu bekommen. Und dann noch eher in Richtung Staff bei den 49ers, da Adam Peters ja zu den Washington Commanders gegangen ist, wurde jetzt der bisherige Scout Josh Williams zum Director of Scouting und Football Operations ernannt. Also der hat eine Promotion bekommen, ist jetzt für Teile, was Adam Peters früher gemacht hat, zuständig. Natürlich nicht für das Ganze, weil er ja auch Assistant General Manager war. Den Titel hat er jetzt natürlich noch nicht oder hat ihn nicht. Aber das vielleicht noch zur Komplettierung der Personalien, was jetzt rund um die 49ers so passiert ist. Das waren im Grunde auch die Dinge, die ich gerne mit euch durchsprechen wollen würde, und hätte jetzt einfach nochmal die Frage an euch, habt ihr noch was? Ihr nickt oder ihr verneint das beide hier über Video, wo wir natürlich immer miteinander ein bisschen aufnehmen. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch für die Aufmerksamkeit da draußen zu danken. Hier mitten in der Offseason. Wir schauen jetzt nochmal, was wir in den kommenden Wochen auch alles für euch noch irgendwie produzieren. Auf dem All-Chapter-Meeting haben ja auch einige Leute uns angesprochen. Ach kommt, haut doch mal alle ein oder zumindest alle zwei Wochen eine Folge raus, das vermissen wir irgendwie ein bisschen, und auch jetzt habe ich gar nichts zu hören auf meiner Fahrt von A nach B irgendwie. Dem werden wir natürlich irgendwie Sorge tragen, und gibt ja auch in den nächsten Wochen ein bisschen was zu berichten. Das eine wird sicherlich sein, dass wir nochmal über die Reise eine Extra-Folge machen werden. Wir werden nochmal gucken, dass wir uns natürlich unser Roster auch angucken, die OTAs ein bisschen begleiten, aber jetzt ist ja auch die Phase dann nach den OTAs und dem Mandatory-Minicamp, wo es dann wirklich sehr, sehr ruhig auch bei den 49ers und in der NFL wird. In diesem Sinne, macht euch ein schönes Pfingstwochenende und wir hören bald wieder voneinander.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.